Beck Sandridge auf Flux FM mit Eyes Wide. Mit weiten, geweiteten Pupillen, mit weiten Augen sind die Rentiere auch unterwegs. Hin und wieder erfahren wir im neuen Buch von Helmut Höge die lustige Tierwelt und ihre ernste Erforschung. Schlaflose Regenwürmer werden da beschrieben, Igel im Bierrausch. Das Buch von Taz-Autor Helmut Höge liegt vor und ist relativ unkonventionell ausgefallen. Man erwartet unter Umständen ja exakte biologische Ergebnisse, die in diesem Buch. Es wird aber auch mit den Mitteln der Literatur versucht, die Tierwelt zu beschreiben. Morgen Abend liest er aus dem Buch in der Taz-Kantine. Heute sprechen wir über das Werk mit Helmut Höge himself, denn er ist bei mir im Studio. Schönen guten Tag, Helmut.
Guten Tag.
Wie geht's? Alles gut soweit?
Ja, alles gut.
Sehr schön.
Ich bin gespannt auf deine Frage.
Ja, ein paar habe ich mir zusammengesucht. Ich habe es gerade in der Anmoderation schon angedeutet. Wer jetzt ein Tierlexikon erwartet, das von A bis Z alle biologischen Erkenntnisse aus der Naturwissenschaft zusammenträgt, der wird enttäuscht quasi. Wie würdest du es beschreiben? Wie hast du diese 31 Kapitel zusammengestellt? Unter welchen Gesichtspunkten?
Die habe ich unter dem Gesichtspunkt zusammengestellt, dass alle, die, das sind jetzt Naturforscher oder meinetwegen auch Romanschreiber, auch dabei, die mir lieb und wert und teuer sind, dass die da irgendwie drin vorkommen.
Alles klar.
Das sind übrigens oft Frauen, also so feministische Primaten, also Affenforscherinnen. Ja. Und solche, die sind ziemlich gut, während das Gros ist ja doch sehr langweilig in den Naturwissenschaften.
Das stimmt. Ich finde es ganz interessant, dass hin und wieder auch versucht wird, eben durch die genaue Lektüre eines Romans Neues zu erfahren über Tiere. Und das ist, muss ja jetzt nicht unbedingt das Abschreiben der Recherche sein, die im Roman schon stattgefunden hat, sondern manchmal ist es auch so eine emotionale, sprachliche Annäherung an gewisse Phänomene aus der Tierwelt, die aus deiner Sicht mehr Erkenntnisgewinn beinhalten als jetzt die klassische Laboruntersuchung einer Laborratte zum Beispiel.
Ja, das hat auch damit zu tun, dass natürlich, nehmen wir jetzt irgendein Tier, Ameisen zum Beispiel, jetzt Insekt, dass natürlich die naturwissenschaftlichen Forschung, die ist auch bekannt oder die gibt es in 1000 Büchern, die muss man nicht unbedingt. Dann freue ich mich schon, wenn ich in irgendeinem Roman über Sibirien plötzlich oder was über Interessantes über Ameisen finde. Oder jetzt gibt's eine Lausitzerin, eine Biologin, die ist hier gleich bei Berlin tätig. Die hat eine Firma, die setzt Ameisenhaufen um.
Ja, stimmt, wenn eine Autobahn gebaut wird. Ja.
Autobahnbau. Und die schreibt sehr schön über die Ameisen. Ja.
Lustig finde ich auch, dass Frau Dr. Möcklinghoff vorkommt im Buch beim Ameisenbär-Tagebuch-Kapitel. Oder beim Ameisenbär-Kapitel, so ist es ja richtig. Denn das Ameisenbär-Tagebuch hat sie hier als feststehende Rubrik bei Flux FM. Läuft einmal die Woche.
Ach, das ist ja toll. Ja, die
mit
gefällt
Originaltönen
mir unheimlich
aus
gut.
Brasilien.
Die ist ja sehr witzig.
Ja, deswegen haben wir sie auch genommen. Weil es nämlich auch, glaube ich, eine ähnliche Idee dahinter steckte wie bei dir, weil wir halt wollten, dass der Ameisenbär bei uns im Programm stattfindet, aber eben nicht so trocken und so langweilig, dass man sich das nicht anhören möchte. Und da schafft sie es sehr, sehr lustig, immer mal wieder Dinge hierher zu schicken. Jetzt haben wir die Ameisen schon erwähnt und das ist ein ganz gutes Beispiel, weil in deinem Buch geht es dann eben nicht um die Theorie hinter dem Ameisenbau. Wie tief ist der jetzt wirklich? Wie funktioniert die Kommunikation zwischen den Ameisen? Das wird schon erwähnt. Aber dir geht es vielmehr darum, wie dieses Verhalten und wie dieser Ameisenstaat gedeutet wird von verschiedenen Seiten. Es ist nun mal so, dass im Osten vor dem Mauerfall die Ameisenstaat-Kolonie quasi als Vorzeigebeispiel stand für einen gut funktionierenden kommunistischen Staat. Auf der anderen Seite der Mauer, in Anführungszeichen, die es ja damals noch nicht gab, aber auf der anderen Seite im Westen, vor allen Dingen im Westen Deutschlands, war der Ameisenstaat für die Nazis Vorzeigemodell schlechthin. Also zwei völlig unterschiedliche Systeme haben als Vorbild den Ameisenstaat erkannt. Und das finde ich wirklich toll, dass du schreibst in dem Artikel, ja Freunde, der Ameisenstaat ist ein Ameisenstaat. Eine Vermenschlichung kann nur falsch sein.
Ja, und Staat ist es ja auch nicht.
Ja, ne?
Ja, aber das hat auch den Grund, es gibt so zwei Ameisenforscher.
Ja.
Mir etwas unangenehm, weil die so Soziobiologen sind. Das ist ja auch schon alleine so eine Fortsetzung der nationalsozialistischen
Biologie. So Sozialdarwinismus, ja.
Genau. Mhm. Aber die haben alles erschöpfend über Ameisen und forschen auch weiter und haben riesen Werke und so. Da dachte ich, da muss man ein paar andere Sachen bringen, ja, über Ameisen.
Ja, und da stellt sich eben raus, dass Systeme quasi versucht haben, dieses Naturphänomen für sich zu vereinnahmen.
Ja, genau. Also die möchten ja sowieso gerne, die Ameisenforscher oder die Insektenforscher, dass die ganze Sozialwissenschaft aufgelöst wird in Biologie.
Ja,
also, wenn ihr ernst genommen werden wollt.
Okay, da heißt es dann quasi immer, das, was sie erforschen, lässt sich auch auf den Menschen übertragen. Da sagst du aber, finde ich echt ganz cool, relativ klar, nee, so einfach ist es eben nicht. Wenn ihr wollt, dass eure Erforschung ernst genommen wird, müsst ihr euch irgendwie einen anderen Aufhänger suchen.
Ja, oder wie in diesem Comic, wo Bill Gates da mit dem über die Menschenmassen fliegt, im amerikanischen Comic, dass man umgekehrt, ne, die Menschen in Ameisen auflöst.
Ja, genau. Das wäre ja dann im Prinzip der Gedanke weitergeleitet. Insofern macht es schon Sinn. Jetzt hast du vorher auch nochmal so feministische Theorien angesprochen und da fand ich ganz schön, dass es so eine fast schon mythische Erzählung gibt, die auch aus einer feministischen Perspektive erzählt wird über Korallentaucherinnen in Korea und die quasi ins Wasser gegangen sind, um sich, nachdem sie von den Bäumen runtergeklettert waren, vor ihren Fressfeinden erstmal zu schützen und dass die dann quasi sich weiterentwickelt haben zu einer Figur oder einer Entität, die quasi mit dem Meer auch im Einklang funktioniert, während die Männer, Tierchen sind quasi auf Land geblieben, haben so Jägerfantasien entwickelt.
Trocken geblieben.
Das finde ich auch.
Ja,
eine
das
ganz
ist eine
schöne
ernste
Geschichte.
Diese eine Engländerin, mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein, die erstmalig eine Anthropologin, die gesagt hat, ja, das waren, dass wir keine Haare haben auf dem Körper und aufrechten Gang und so weiter. Das liegt daran, dass die Frauen irgendwann zum Schutz vor Raubtieren und so weiter ins Wasser gegangen sind. Und wenn man aufrecht ist, kann man auch viel tiefer gehen, als wenn man auf allen Vieren geht.
Ja.
Und dann hat sich auch ihre Geschlechtsorgane, alles hat sich etwas verändert. Früher, also ist auch alles sehr, sehr sachlich und so. Ja, und dann hat sich das bis heute, die habe ich auch selber mal kennengelernt in Korea, diese Muscheltaucherin, gibt's ja auch in Japan, da sind die noch berühmter eigentlich, dass die eine andere Milz haben, die ihnen Sauerstoff abgibt, sodass sie länger tauchen
können.
Ja,
das ist echt abgefahren.
Verrückt.
Und das ist ja wirklich vorhanden. Also dieses Phänomen existiert dann eben auch. Ob die mythische Hinleitung quasi so funktioniert, ist im Raum gestellt. Aber es ist wirklich eine sehr, sehr interessante Geschichte. Und da sind ja viele von in deinem Buch. Natürlich gibt es auch ein paar Sachen, von denen man schon mal hörte, dass Enten auch mal nekrophil werden können oder homosexuell. Das hat man vielleicht schon gewusst. Gab es denn aber auch was dich in deiner Recherche nochmal komplett umgehauen hat, mit dem du gar nicht gerechnet hattest?
Naja, das, was ich eben gerade erzählt habe mit den Frauen, wobei, wenn man drüber nachdenkt, es gibt ja, eigentlich sind ja alle Tiere, alle Säugetiere, die ins Wasser gegangen sind, bis hin zu Pinguinen, die ja Vögel sind, haben ja auch ihre ganze Physiologie verändert, also mehr angepasste, größere Lungen, können lange tauchen und unheimlich tief, die Wale und so weiter und die Robben und die Otter und so. Die
wieder zurückgekehrt sind ins Wasser.
Ja,
Prinzip,
die sind
irgendwann
wieder zurückgekehrt.
Stimmt.
Also erstmal so kommen wir ja sowieso alle aus dem Wasser, aber die Pflanzen erstmal und dann die Insekten und so weiter und so weiter. Aber die sind ja relativ spät, die Säugetiere und die Vögel auch, oder beziehungsweise nur die Pinguine. Und haben eben auch eine ganz große Veränderung durchgemacht.
Ja.
Und das, warum soll es nicht auch bei Menschen auch?
Ja,
das
ist halt ein überraschender Erklärungsversuch, finde ich. Also auch einer, der ja dann eben wiederum ganz exemplarisch, finde ich, für dein Werk steht, weil er eben nicht so ein Erklärungsversuch, der in Laboren zusammengeklöpfelt wurde, darstellt, sondern weil er sich durchaus mit Fantasie und auch so einer Mythologie einer Thematik annähert, die so nur biologisch versucht wird zu erklären. Und unter Umständen ist man hier mit dieser mythologischen Versuch näher dran an der Wahrheit, als die Biologie es jemals sein wird.
Ja, diese erste Erklärung mit den Frauen, die ins Wasser gingen, die ist mittlerweile durch. Mhm. Also die ist keine esoterische oder Randgruppen-Idee sozusagen oder weiß nicht, wie man es nennt.
Ja, wir werden uns gleich noch ein bisschen weiter unterhalten, auch vielleicht darüber, was in der Forschung, die so klassisch funktioniert, in Laboren und in Biologieinstituten auf der ganzen Welt, was da vielleicht anders gemacht werden müsste, damit man mal wieder zu interessanten Ergebnissen kommt. Da geht es ja auch um Wissenschaftsbudgets, die eingefroren werden. Es geht aber auch unter Umständen um Wissenschaftler, die gar nicht mehr so motiviert sind, da was Neues zu finden. Das werden wir gleich besprechen nach einem Song von den Talking Heads, Once in a Lifetime auf Lux FM, 17 Uhr und 23 Minuten. Die beiden Talking Heads bei Flux FM heißen ab sofort wieder Winson und Helmut Höge. Der Taz-Autor der ersten Stunde, der auch als Tierpfleger einst arbeitete, hat ein neues Buch zum Thema Tiere veröffentlicht. Nicht sein erstes, sind schon Dutzend, ein ganzes Dutzend hat er schon veröffentlicht zum Thema Tierwelt. Das aktuelle heißt Die lustige Tierwelt und ihre ernste Erforschung. Wenn man sich den Titel zum zweiten Mal durchliest, stellt man fest, hier werden lustige Phänomene beschrieben, aber es geht hier durchaus auch um einen ernsten Kern. Wir leben in einer Zeit, in der Begriffe wie Artensterben durchaus auch in den Mainstream-Nachrichten verwendet werden, in der sich Fridays for Future-Bewegungen formieren, weil die Jugend feststellt, hier liegt einiges im Argen, dass weniger Insekten in der Luft unterwegs sind. Das spürt man, glaube ich, wenn man älter ist als 25. Da waren früher einfach mehr unterwegs, wenn man sich mal auf so eine Wiese gesetzt hat. Das heißt, dein Anliegen war unter Umständen ja auch, hier nochmal Aufmerksamkeit zu generieren für eine Welt, die es eben der Tierwelt nicht so einfach macht.
Naja, ich muss sagen, ich habe ja Sozialwissenschaften und war politisch unterwegs, jahrzehntelang, und jetzt versuche ich mich auf die Seite der Tiere zu schlagen, wobei die Lust...
Weil die Menschen unsympathischer werden auch mit den Jahren.
Vielleicht, oder ich irgendwie ist aus die Menschen ausgereizt habe für mich persönlich.
Ja, okay,
also,
ja.
Ist vielleicht auch eine Alterserscheinung. Also das ist dann ja nicht so positiv. Aber die lustige Tierwelt meine ich, dass die Tiere und Pflanzen mir große Vergnügen und Spaß und Freude machen und nicht, dass die jetzt alle sehr lustig sind. Mhm. Ich meine, die sterben zu Millionen jeden Tag, ne? Also... aber darüber wollte ich gar nicht unbedingt schreiben, weil diese tierethischen Debatten, habe ich zu Hause auch so einen Stapel Bücher, Tierschutz, Tierethik, alle durch die Bank langweilig.
Aber ich finde, man spürt dann diese Verbundenheit mit der Natur oder auch so eine gewisse Liebe zu Tieren, spürt man hier durchschimmern oder man spürt, dass das durchschimmert. Und da ist es vielleicht ja auch so eine Empathie einfach, die man ja auch, also Tierrechte und so sind ja auch ein Thema, eine Empathie, die man vielleicht auch dem Tierreich gegenüber mal entwickeln sollte, die nicht ausgeprägt ist. Das kann man auf keinen Fall sagen.
Ja, bei mir war das schon bei meinen Eltern, die hatten eine große Empathie. Und alle Tiere, die ich anschleppte, ich hatte ganz viele Tiere zu Hause, also von ganz klein an, die hat dann natürlich immer meine Mutter versorgen müssen, weil ich so unzuverlässig war oder nicht genug Bescheid wusste, was jetzt ihre Bedürfnisse sind. Inzwischen bin ich klüger geworden.
Ja, wir hatten es vorhin schon mal angedeutet, dass man auch nochmal sprechen muss über Sachen, die in der Forschung vielleicht nicht optimal laufen. Du schreibst im Vorwort, glaube ich, auch schon, dass es durchaus manchmal erkenntnisreicher sein kann, Tiere genau zu beobachten, und zwar lebende Tiere in freier Natur. Deswegen lobst du auch Frau Dr. Möcklinghoff für ihre Arbeit mit dem Ameisenbär. Es wird aber zu viel in Laboren gearbeitet und dann auch immer wieder mit denselben Tieren, die sich halt besonders gut eignen, die Laborratte. Dann gibt es den, wie heißt der Fisch nochmal, der von allen?
Zebrafisch.
Ja, der Zebrafisch, der quasi von allen Wissenschaftlern weltweit gequält wird und von dessen Verhalten aus auch viele Rückschlüsse auf menschliches Verhalten geschlossen werden, die so vielleicht nicht wirklich Bestand haben. Was muss da anders laufen in der Forschung aus deiner Sicht?
Das weiß ich nicht. Ich habe jetzt zu Ende gelesen, ein Buch über die zusammengefasst Forschung über Pflanzen. Sehr, sehr schönes Buch, alles Laborforschung, alles auch mikrobiologische Sachen, Zellbiologie, Hormone etc. Mhm. Und erstens habe ich am Schluss gedacht, Mensch, das ist ja alles, die Forschung von denen ist alles Folter, weil die Pflanzen und so sterben. Und bei Ratten natürlich auch, sogar bei den Psychologen, bei den Intelligenzen im Labyrinth, damit die frisch sind, werden die, wenn die Studie zu Ende ist, getötet und dann neue angeschafft für den nächsten. Dann ist
weil die waren ja schon traumatisiert quasi. Ja,
oder zu klug schon. Ja. Die kennen das alles schon. Ja, und diese Folter, dann kommt noch dazu, dass diese, nennen wir sie organismische Biologie, also Verhaltensforschung, Feldforschung etc., dass die überall abgewickelt wird an den Unis. Also die Unis wollen zum Beispiel auch die botanischen Gärten alle abschaffen. Hier, die FU auch. Das wurde gerade gestoppt. Ja, und in Saarbrücken haben sie es geschafft und in Holland schon drei. Ja, weil die gehört den Unis, also hier auch die FU. Mhm. Und die Mikrobiologen, Molekularbiologen brauchen sowas nicht. Die brauchen eine Pflanze und die gleich 1000 oder 10.000 oder so. Ne?
Ja.
Und dieses Sammeln, dass man fast komplette Botanik der Welt irgendwie versammelt, das ist von gestern. Ne?
Wobei das ja in den Zeiten des Artensterbens, wo ja, das betrifft ja auch Pflanzen, ja eigentlich total schlau wäre, da unter Umständen auch Samen gut zu konservieren. Ja,
ja. Ja. Und bei den Tieren, so argumentieren ja die Zoos immer. Ne? Wir müssen sozusagen wie so ein Rückhaltebecken, wenn die Tapire aussterben, ja. Dann...
Einen haben wir noch in Berlin.
Genau. Dann oder sagen wieder zwei. Die Tierschützer, nee, bei ja. Eisbären zum Beispiel. Ja. Eisbären kann man nicht auswildern. Das ist auch schwierig. Ich hab in einem Buch mich da mal mit beschäftigt. In 50er Jahren haben die das gemacht. Als die afrikanischen Länder selbstständig wurden, haben sie auch Raubkatzen, Löwen etc., Leoparden, Geparden wieder zurück von Europa wieder nach Afrika. Und das ist so kompliziert. Also man kann alles denen beibringen, aber nicht jagen als Mensch.
Ja, zum Beispiel. Und da gibt es auch nicht wie bei Krähen einen Schwarm, der quasi sagt, hier, flieg mit uns mit und guck dir mal was ab. Sondern so ein Rudel ist oft verschlossen, neuen Mitglieder gegenüber und so, ist nicht so einfach, ne?
Ja, die muss ein eigenes Rudel bilden. Ja. Oder bei einzelnen Geparden und Leoparden sind ja Einzeltiere. Ja, da sind dann auch lustige, wenn die das dann gelernt haben, dann hauen, sind ja auch sauer, erstens, wenn da neben ihnen zwei Menschen gehen, die sie unterhalten, weil sie die Antilopen verscheuchen.
Ja.
Und die bei den Löwen war es dann so, dass die ihnen in die Kniekehlen gehauen haben. Wenn ihr schon nicht mitjagt, dann geht wenigstens, duckt euch wenigstens.
Das ist auch super.
Ja, fand ich auch.
Ich habe in dem Buch gibt es auch eine Geschichte von so zwei Erpeln, die quasi irgendwann wieder zurückkehren und haben dann auch Partnerinnen dabei.
Das war meine.
Ja, genau, das waren deine. Und die Partnerinnen waren dann aber total ängstlich, weil die eben nicht auf den Menschen gepolt waren oder so, die noch keine Erfahrungen hatten. Und das hat dann dazu geführt, dass die Erpel auch nicht mehr kamen. Da hat dann die Frau gesagt, also wirklich zu diesen Menschen müssen wir sonntags jetzt nicht mehr fliegen.
Ja, das geht ja vielleicht da auch ein Sad End, ne? Dass die nicht so scheu waren und deswegen prompt abgeschossen
wurden. Ja,
Entenjagd war damals ja auch noch gang und gäbe, ne? Oder heute auch noch. Also.
Ja. Jetzt ist morgen in der Taz-Kantine eine Lesung geplant. Wie wird das ablaufen? Was hast du vor? Was hast du geplant?
Ich habe da einen alten Kollegen, Matthias Bröckers, der das so ein bisschen mit mir, so wie wir beide jetzt so...
Okay.
Nicht unbedingt so qualifizierte Fragen, der ist auf einem anderen Planeten.
Ja, das ist gut.
Aber deswegen unterhalten wir uns. Das ist auch zum ersten Mal in der Kantine, da sind ja so Konferenzsäle, aber wir bleiben im Café, wo gegessen und getrunken wird. Also super. Wir machen das so ein bisschen locker.
Ja, das ist doch schön.
Und ich erzähle irgendwelche Dönekens oder so.
Und die Teile dieses Buches werden dann auch in der Taz abgedruckt? Früher oder später?
Ja, die
Kompletto.
Die sind schon, sind schon, ich weiß nicht wie viel, 10 von 30 oder 15. Okay. Oder.
Was steht als nächstes an, was für die Taz oder Projekte, Bücher?
Genau, wenn es an mir ginge, noch einen zweiten, sich auf die Seite der Tiere schlagen als Titel jetzt oder so.
Ja, also ich wäre auch
aber
dafür.
Das liegt am Verlag. Ne?
Also liebe Menschen im Westend Verlag, auch Flux FM sagt, die lustige Tierwelt und ihre ernste Erforschung braucht ein Nachfolgeexemplar.
Das nehme ich mir auf Bankauer und schick's denen.
Kannst du machen.
Die sind ja in Frankfurt.
Ja, das ist doch schön. Morgen Abend könnt ihr Helmut Högel live erleben in der Taz-Kantine in der Friedrichstraße 21 in Kreuzberg. Dort liest er aus die lustige Tierwelt und ihre Erforschung. Und los geht's um 19:30 bei freiem Eintritt. Da kann man einfach vorbeigehen. Wir dürfen noch Bücher verlosen. Wer gewinnen möchte, schreibt jetzt eine Mail an win@fluxfm.de mit dem Betreff lustige Tierwelt. Eine Mail an win@fluxfm.de mit dem Betreff lustige Tierwelt. Schreibt eure Adresse mit rein und gerne auch ein paar nette Worte. Das erhöht die Chance, dass ihr das Buch zugeschickt bekommt. Viel Glück, Helmut Höge. Vielen Dank. Tschüss.
Danke.